Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns heute passend zu dieser beginnenden Passionszeit auf den Text hören, mit dem die Passion Jesu, also das Leiden Jesu, das nähere Leiden Jesu beginnt im Johannesevangelium, Johannes Kapitel 13. Johannes Kapitel 13, ich lese uns Vers 1 bis 17 und dann noch Vers 34 bis 35 vor. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm: Auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen hatte und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer, als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Das Füßewaschen damals, das war was ganz Normales. Das war eine Übung, die man täglich vollzog oder vollziehen ließ. Die Menschen liefen damals entweder barfuß oder mit Sandalen bekleidet über staubige und schlammige Straßen, wo sonst was rumlag. Es gab ja keine Kläranlagen, Klärrohre, also Entwässerungssachen und so weiter. Und deshalb stand am Eingang von jedem Haus normalerweise ein großer Wasserkrug, um sich dann dort die Füße zu waschen. Allerdings machte man das eben in den meisten Fällen nicht selbst, sondern es war die Pflicht des niedrigsten Sklaven im Haus. Es war eine erniedrigende Aufgabe. Die war so erniedrigend, dass selbst die Jünger eines Rabbis ihren Rabbi nie die Füße gewaschen haben oder hätten. Als Jesus jetzt mit seinen Jüngern in den Obersaal kam, um das Passa zu feiern, da gab es anscheinend nicht diesen Sklaven, diesen niedrigsten Sklaven des Hauses, der diesen Dienst verrichtete. Interessanterweise hatte Jesus kurz vorher seine Jünger gelehrt: Wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener, und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Dort steht ja das Wort Sklave, Knecht heißt Sklave. Aber keiner der Jünger kam jetzt auf die Idee, hier diesen Sklavenjob zu machen. Es war vielleicht ein Stück weit auch peinlich und unangenehm, sich dann mit dreckigen Füßen an dieses zum Passamahl zu setzen, zu einem der größten Feste überhaupt. Ja? Aber viel, viel peinlicher wäre es gewesen, hier irgendwie die Füße zu waschen, jemanden oder sich selbst. Sie dachten also überhaupt nicht daran, sich zu demütigen. Im Gegenteil. Aus dem Lukas-Evangelium wissen wir, dass sie zu eben dieser Stunde darum stritten, wer der Größte von ihnen ist. Klar, Jesus ist doch auf dem Weg hier nach Jerusalem gewesen und jetzt ist er in Jerusalem und er ist doch der König und jetzt geht's doch los. Jetzt geht's doch nur noch darum, wer hier welchen Posten kriegt. Und so liegen die Jünger dort und diskutieren und während sie diskutieren, steht Jesus auf, legt so sein Gewand ab, zieht sich diesen Schutz an, diese Sklavenkleidung, füllt die Schüssel mit Wasser und geht rum und beginnt ihnen die Füße zu waschen. Unfassbar. Und die Jünger, wir können uns das vorstellen, die verstummen. Ja, das Gespräch auf einmal ist leise, peinliche Stille. Was macht er jetzt? Und Johannes gibt uns mit seinem Evangelium, mit diesen einleitenden Versen sogar noch einen tieferen Blick in die Situation. Es war schon so ein Unding, es war schon so unfassbar, was da passiert ist. Aber wenn wir jetzt noch diesen Blick hinter die Kulissen wagen, dann sehen wir Folgendes. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Er wusste, vor mir steht das Kreuz. Er wusste, dass einer dieser Jünger, und er wusste schon genau, welcher ihn verraten würde. Er wusste, dass ein anderer, das kommt auch in diesem Kapitel noch, ihn mehrfach verleugnen würde. Er kannte die Herzen, er kannte die stolzen Herzen. Er hörte nicht nur, was die diskutierten, er sah in die Herzen. Und Jesus war kurz davor, zu seinem Vater zurückzugehen. Das wird ja auch gesagt, kurz davor, verherrlicht zu werden. Und es wird auch gesagt, dass der Vater ihn schon alles in seine Hände gegeben hatte. Alles. Jesus hatte alle Macht. Ihm gebührt alle Ehre. Jesus war nicht nur ihr Meister, ihr Rabbi. Er war der Sohn Gottes. Und er wusch jetzt seinen selbstsüchtigen Jüngern die Füße. Warum machte er das? Die Antwort lautet, weil er sie liebte. Weil er sie liebte. Er begegnete ihren Egoismus, ihren Hochmut, ihrer ganzen Sündhaftigkeit mit umso mehr Liebe. Aus Liebe demütigte er sich für sie. Unser Thema heute lautet, sollte Liebe Demut sein? Sollte Liebe tatsächlich Demut sein? Wir haben das letztes Wochenende, letzten Sonntag gehört und wir haben es heute in der Lesung nochmal gehört. Paulus beschreibt die Kennzeichen der Liebe im 1. Korinther Kapitel 13 in diesem herrlichen Liebeslied, Hohelied der Liebe. In diesen Versen 7 bis 5 und er beschreibt es mit 15 Verben, auch wenn im Deutschland oft Adjektive stehen. 15 Verben, es geht um Tun, um Handeln, um Aktionen. Und der Anfang und das Ende macht deutlich, es geht darum, dass wir ausdauernd sind. Ja, wir hatten das letzte Mal, seid langmütig, seid geduldig. Und dann gibt es zwei Verben, da geht es um die Güte, seid gütig und um die Liebe zur Wahrheit. Und der ganze Rest, der ganze Mittelteil hat nur ein Thema, Demut. Lassen sich alle zusammenfassen unter dem Thema Demut. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt das erste Merkmal, welches wir mit Liebe verbinden würden. Liebe ist romantisch, beglückend und erhebend, oder? Und nicht erniedrigend. Mein erster Punkt lautet heute Morgen, die Fußwaschung ist ein Bild für Jesu Liebe. In Vers 2 steht, er liebte sie bis ans Ende. Und dieses griechische Wort, was dort steht, das heißt, oder kann man auch so übersetzen, bis zur Vollkommenheit oder bis zum Äußersten. Jesus liebte sie mit vollkommener Liebe. Jeder andere in seiner Situation, der hätte an sich gedacht, der hätte überlegt, wie kann ich mich jetzt vorbereiten auf das, was vor mir liegt. Denn vor mir liegt das Kreuz, der schwerste Weg, den überhaupt je ein Mensch gegangen ist. Und woran denkt Jesus? Wozu treibt ihn die Liebe? Er denkt darüber nach, wie er seine Jünger vorbereiten kann auf das, was kommt. Kennen wir manchmal, dass Menschen so mit Liebe erfüllt sind, dass sie meinetwegen schwer krank sind oder einen schweren Verlust hatten oder selber wissen, wie sie sterben bald und dass sie beginnen, die zu trösten, die zu ihnen gekommen sind, um sie zu trösten. Ja, sie sagen, Leute, jetzt seht doch, es ist nicht das Ende und versuchen sie zu trösten. Ja, sind voller Glauben und dadurch auch voller Liebe. Und was hat seine Liebe mit den Füßen waschen zu tun? Das letzte Mal hatte ich gesagt, wenn du lieben willst, dann musst du geduldig sein, dann brauchst du diese Langmut. Und jetzt können wir es genauso sagen, wenn du lieben willst, wenn du bedingungslos lieben willst, dann musst du dich demütigen, das gehört dazu. Es geht nicht anders. Liebe geht nicht ohne Demut. Bedingungslos zu lieben bedeutet, den anderen zu dienen, ihm zu helfen, für ihn da zu sein, eben obwohl er es oder auch wenn er es nicht verdient hat. Obwohl er dir sogar vielleicht feindlich gesinnt, gegen dich gesinnt ist, obwohl er dich nicht liebt. Es fällt uns natürlich leicht zu lieben, wenn wir etwas schön finden. Wenn wir etwas bekommen haben von jemandem. Wenn uns jemand etwas Gutes tut oder wenn uns etwas einfach gut tut, dann lieben wir es, dann lieben wir ihn. Wenn Bedingungen erfüllt werden, wenn. Aber wahre Liebe, das ist halt der Punkt, ist bedingungslos, ohne wenn. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Jesus hat das Wohl seiner Jünger gesucht. Er hat sogar das Wohl seiner Feinde gesucht. Er hat sich nicht erbittern lassen. Er hat ihnen ihren Stolz, ihre Sünde nicht zugerechnet. Im Gegenteil, er hat sich selbst ihre Sünden anrechnen lassen und hat die Strafe dafür getragen. Kann man eine solche Liebe zurückweisen? Geht das? Jemand, der so liebt, kann man das zurückweisen? Es geht, ja. Es wird gemacht, immer wieder, bis heute. Judas ist hier nur ein krasses Beispiel, aber er ist nur ein Beispiel. Jesu unvorstellbar große Liebe wurde daran offensichtlich, dass er auch Judas die Füße wusch. Obwohl er genau wusste, dass er bereits den Plan gefasst hatte und mit den Priestern und Schriftgelehrten abgesprochen hatte, ihn zu verraten. Judas empfing wie die anderen Jünger Jesu Liebe. Er sah seine Zeichen, er hörte seine Worte. Er war ganz nah bei ihm und das mehrere Jahre. Aber hier sehen wir es innerlich ganz weit weg von ihm. Seine unerfüllte Habsucht, das wurde ja in den Evangelien deutlich, dass er habsüchtig war. Vielleicht auch seine enttäuschten Ambitionen, die begannen sich mehr und mehr in Eifersucht, in Bosheit und Hass auszudrücken. Und diese letzten Liebesbeweise seines Herrn, die Jünger noch mehr an Jesus zogen, die haben ihn wahrscheinlich noch mehr abgestoßen. Hier in diesem 13. Kapitel ist sehr viel von Judas die Rede. Aber vor allen Dingen wird an ihm deutlich, wohin Sünde den Menschen bringt. Zu welchem Hass, zu welchen Taten Sünde den Menschen treibt. Jesus selbst, lesen wir in diesem Kapitel im Vers 21, war erschüttert von der Macht der Sünde. Als Judas dann rausging, um ihn zu verraten, der war erschüttert, er hat es gewusst, er wusste, deshalb kommt er, er war trotzdem erschüttert, steht dort, entsetzt, wie mächtige Sünde. Wie hat sie den Menschen im Griff? Doch Jesus würde die Menschen davon befreien. Aber wie groß war das Opfer, das er bringen musste? Diese äußere Waschung, dieses Ritual, was Jesus hier vollzogen hat, das reichte eben nicht aus. Dieses Vorbild, was Jesus gegeben hat, reichte nicht aus. Judas war auch danach noch unrein. Ja? Ihr seid rein, sagt Jesus, aber nicht alle. Um das menschliche Herz von Sünde zu befreien, um uns wirklich zu reinigen, um uns die Sünde zu nehmen, dafür musste Jesus wirklich mehr tun, und zwar ans Kreuz gehen und die Strafe für die Sünde tragen. Die Fußwaschung, so unvorstellbar erniedrigend sie für Jesus war, versteht ihr, die war nur ein farbloses Bild der Erniedrigung, die Jesus am Kreuz auf sich nahm. Die Jünger, die konnten auch nicht mal das mit den Füßen waschen verstehen. Wie sollten sie dann verstehen, dass Jesus ans Kreuz musste? Es war ein Bild, was die Jünger ein Stück weit vorbereiten sollte auf das, was kam. Aber es war natürlich trotzdem ein sehr gutes Bild, ja. Denn es machte auch deutlich, warum sich Jesus so erniedrigen musste. Es ging um die Reinigung von Sünden, um die innere Reinigung von Sünden. Das ist unser zweiter Punkt heute Morgen. Die Fußwaschung ist ein Bild für die innere Reinigung. Sicher haben danach alle Jünger nicht verstanden, warum Jesus ihnen die Füße wusch. Die waren einfach nur erschüttert. Aber Petrus war es natürlich, der dann auch das Wort erhob, der sich getraute, der sagte, also das geht nicht. Ja. Du wäschst mir die Füße? Und Jesus antwortete ihm und sprach zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Also die Reinigung der Füße war ein symbolischer Akt, welches uns auf das Geschehen am Kreuz hindeutete. Aber nicht nur auf die Erniedrigung, die Jesus dort auf sich nehmen sollte, sondern eben auch auf das, was durch die Erniedrigung geschehen sollte, nämlich die Reinigung von Sünden. Und das, was Petrus hier einfach nicht verstehen konnte und wollte, war Folgendes. Ohne dass Jesus Petrus von seinen Sünden reinigen wird, wird Petrus keine Gemeinschaft mit ihm haben, kein Anteil an ihm, keine, das heißt keine Errettung, keine Vergebung, kein ewiges Leben. Und genau das gilt für uns alle. Niemand kann von seinen Sünden gereinigt werden, niemand kann gerettet werden, der nicht Anteil hat an Jesus, der nicht Gemeinschaft hat mit Jesus, der nicht mit ihm verbunden ist. Und wie sind wir mit ihm verbunden? Wodurch bekommen wir das zugesprochen, was Christus am Kreuz für uns getan hat? Durch den Glauben. Deshalb sind wir durch den Glauben gerettet. Durch den Glauben empfangen wir die Vergebung und durch die Vergebung werden wir gereinigt. Die Fußwaschung ist ein Vorgriff auf die Erniedrigung am Kreuz und die reinigende Wirkung, die davon ausgehen sollte. Und Petrus erkennt nichts von diesen symbolisierten Wahrheiten. Er denkt weiterhin, hier geht es um eine äußerliche Angelegenheit, um ein Ritual oder irgend so etwas. Aber eins weiß er, ich will Gemeinschaft mit Christus haben. Ich will mit ihm zusammen sein. Und so sagt er zu Jesus, ja dann bitte auch mein Haupt und meine Hände, also alle symbolträchtigen Körperteile. Und Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und das ist jetzt etwas, was vielleicht mal noch viel schwieriger zu verstehen ist. Das liegt darum, weil Jesus jetzt in der Symbolik mit dem Petrus hier noch einen Schritt weitergeht. Die Fußwaschung ist ein Zeichen der Liebe und der Demut Jesu. Das ist so das große Zeichen. Sie ist aber auch ein Zeichen für die nötige innere Reinigung von Sünden, die eben durch die Demut und Liebe Jesu am Kreuz bewirkt wird. Was meint er jetzt aber mit dem ausgenommen die Füße? Damals war es üblich, dass man sich früh badete, also dass man sich früh komplett reinigte. Wegen der staubigen Straßen und dem ganzen Dreck, durch den man dann lief, musste man sich dennoch den Tag über immer mal wieder die Füße waschen. Aber man musste nicht jedes Mal, wenn man ein Haus betrat, ein Vollbad nehmen. Es reichte, sich die Füße zu waschen. Ein Ausleger schreibt passend dazu, im Grunde sagte Jesus, wenn dein innerer Mensch erst einmal im Bad der Erlösung gewaschen wurde, bist du rein. Von da an benötigst du kein weiteres Bad und musst nicht noch ein zweites Mal erlöst werden, wenn du sündigst. Von der Stellung her bist du rein. Wer gebadet hat, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden. Aber was die praktische Seite betrifft, musst du jeden Tag gereinigt werden, da du durch diese Welt gehst und schmutzige Füße bekommst. Auch als Christ bleibt man noch ein Sünder. Wenn Jesus unser Herz von Sünden reinigt, heißt das nicht, dass wir nicht mehr Sünder sind. Er vergibt uns die Schuld, aber wir haben noch diesen alten Menschen, dieses sündliche Wesen, diesen Egoismus in uns. Wir haben jetzt auch das neue Leben in uns, ja. Und deshalb ist da dieser Kampf in uns. Und wir sündigen. Es ist nicht so, dass wir ständig siegreich hervorgehen in diesem Kampf. Wir sündigen täglich. Aber das ändert nichts an unserer Stellung vor Gott. Wir bleiben erlöst. Das, was Jesus getan hat, reicht ein für alle Mal. Und gerade deshalb können wir täglich zu ihm kommen, immer wieder neu beten, Herr, vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe meinen Schuldigen. Johannes, der Apostel, der hat ja dann auch Briefe geschrieben und in seinem ersten Brief, da spricht er genau von diesem reinigenden Bad und dann auch der geistlichen Fußwaschung. Ja, 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, verbunden mit Christus, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wir sind gerettet. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist die tägliche Fußwaschung, die wir brauchen. Sünden vergeben, täglich. Also grundsätzlich nochmal, will Jesus mit der Fußwaschung ein Bild für seine Liebe und Demut geben. Aber in der Auseinandersetzung mit Petrus bringt er noch den Aspekt der inneren Reinigung hinein, der damit aufs Engste verbunden ist. Und mit dem Hinweis, ausgenommen die Füße, macht er wiederum deutlich, dass diese Reinigung bzw. die Vergebung der Sünden nicht bedeutet, dass der Mensch sündlos ist, dass er nicht mehr sündigt. Leider bleibt er, solange er auf dieser Welt wandelt, ein Sünder und er steht in diesem Kampf gegen die Sünde. Und so wird er immer wieder neu darauf hingewiesen, wie dringend nötig er Jesu Opfer hat, wie abhängig er von ihm ist. Und genau das führt uns zum letzten Punkt heute Morgen. Die Fußwaschung ist ein Vorbild für uns. Die Fußwaschung ist ein Vorbild für uns. Ja, hier Vers 12 sagt Jesus, versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, auch der Gesandte größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Demut bedeutet, wir hatten das jetzt im Philipperbrief in der Bibelstunde, niedrig von sich und hoch vom anderen denken. Niedrig von sich denken. Na, prüft eure Gedanken, besonders ihr Männer. Wir haben so dieses grundsätzliche innere Empfinden, dass wir immer sehr überzeugt sind von uns, von unseren Plänen und wie wir so, was wir so machen. Das steckt einfach in uns drin. Wie oft denken wir irgendwie hoch von uns und niedrig vom anderen? Demut ist das Gegenteil. Niedrig von sich denken. Und in der Antike galt Demut deshalb natürlich als Zeichen der Schwäche. Demut war verachtet, dieses Wort. Das war was wie ein Schimpfwort, ja. Und Jesus stellt es nun, diese Demut, als ein hohes Gut dar. Paulus geht dann so weit, dass er mit Verben der Demut überhaupt beschreibt, was Liebe ist. Demut ist etwas, was den höchsten Meister selbst kennzeichnet und darum auch seine Jünger, Jesu Knechte und Gesandte, kennzeichnen soll. Demut ist die größte Tugend und der beste Beweis der Liebe. Wir denken, nein, wenn ich ein ganz großes Geschenk mache oder irgendwelche Sachen, das ist der Beweis der Liebe. Der Brillant auf dem Verlobungsring, der muss möglichst groß sein und hell leuchten, dann wird sie verstehen, dass ich sie liebe. Demut ist der beste Beweis und die höchste Tugend der Liebe. Und später wird Jesus sehr deutlich machen, dass wir gerade durch diese demütige, aufopfernde Liebe ihn in der Welt als seine Jünger bezeugen, dass wir dadurch erkennbar werden, dass wir zu Christus gehören. Wir haben das heute gehört in Vers 34 und 35, dieses Gebot der Liebe. Daran sollen die Leute erkennen, dass ihr zu mir gehört, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe, dass ihr euch untereinander demütigt, wie ich mich für euch erniedrigt habe. Nun, wie ist es heute bei uns? Überall geht es um Selbstachtung, Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, Selbstbild, Selbsterfüllung. Unter nichts soll sich der Mensch mehr unterordnen müssen, in Klammern außer natürlich unter den Staat und die aktuellen Meinungen. Aber sonst wirklich unter nichts. Nicht mal unter sein Geschlecht kann er sich selber wählen. Nicht unter den Ehebund, in den er steht, kannst du scheiden lassen. Nicht unter deine Kinder kannst du abtreiben lassen oder weggeben. Nicht mal unter den Tod. Was wird alles getan, um das Leben zu verlängern? Oder umgedreht. Wie sollen die Leute überlegen, ob das vielleicht sinnvoll ist, jetzt mal schnell zu sterben, weil sie eh nicht mehr ihren Dienst der Gesellschaft bringen, weil sie schon so krank sind? Ja, die Debatte wieder in den letzten Tagen, wo wieder ein Schritt mehr gegangen wird in diese Richtung. Das Ende vom Leben kann doch der Mensch selbst bestimmen. Nicht, dass man sich demütigt unter Gott, der Herr über Leben und Tod ist. Und das geht bis in die Gemeinde, dieses Denken. Es heißt nicht mehr, Christus ist für Menschen gestorben, weil sie verlorene Sünder sind, weil sie eben nicht liebenswürdig sind, weil sie sogar Feinde Gottes sind, sondern Christus ist für Menschen gestorben, weil sie so einzigartig und wunderbar sind. Du bist so toll, deshalb ist Christus für dich gestorben. Du bist wunderbar. Der Sinn in deinem Leben ist, dass du dich selbst findest. Und jetzt hör zu, Jesus kann dir dabei helfen. Besser als viele andere. Aber wisst ihr was? Jesus will dir dabei eben gerade nicht helfen. Er will dir nicht helfen, deinen Ego-Trip weiter auszuleben. Er will dir aus dieser Knechtschaft deines Egos heraushelfen, aus der Gefangenschaft von dir selbst, aus der Gefangenschaft unter der Sünde, unter dem Teufel. Da will er dich herausretten. Jesus will dir helfen, weil er dich liebt. Bedingungslos. Und er will dir helfen, damit du anderen helfen kannst, damit du ihm nachfolgst. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr einander die Füße waschen. Müssen wir uns jetzt wirklich die Füße waschen? Ist das jetzt ein Ritual? Wir feiern heute Abendmahl, ja, das machen wir immer. Sollten wir auch das mit den Füßen waschen einführen, wie der Papst das ja einmal im Jahr macht bei seinen Bischöfen, die wahrscheinlich alle schon mit sauberen Füßen ankommen bei dieser Gelegenheit. Also nein, es ist nicht so, dass das ein Ritual werden soll, was uns daran erinnert. Wir feiern heute das Abendmahl und wir brechen das Brot und das erinnert uns daran, wie Christus sich erniedrigt hat, was er für uns getan hat. Aber diese Fußwaschung ist ein Zeichen dafür, dass wir uns erniedrigen sollen, dafür, dass wir uns füreinander aufopfern sollen, einander dienen sollen. Und Jesus sagt, wenn ihr das macht, so krass es auch ist, wenn ihr das macht, werdet ihr glückselig sein. Ja, Vers 17, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Wenn ihr es nicht nur wisst, sondern wenn ihr es tut. Wir werden es also keinen Zacken aus der Krone brechen. Wir werden nicht deprimiert, benachteiligt oder sonst etwas sein, sondern wir werden, wenn wir das machen, glücklich sein. Es ist eine wundervolle, eine ehrenvolle, eine beglückende Aufgabe, das Klo in der Gemeinde zu putzen zum Beispiel. Also niedrige Arbeiten auf sich zu nehmen, denn ich kann meinen Geschwistern dadurch dienen. Ja, Christus, wir haben das mit dem Füßewaschen heute nicht mehr so, der wäre wahrscheinlich, wenn wir unsere Gemeindeversammlung hier hätten oder Gottesdienste, wäre hier reingekommen, dann wäre er vielleicht irgendwann aufgestanden und hätte das Klo geschrubbt und wir wären auch alle erschüttert, das kannst du doch nicht machen. Es ist eine wundervolle und beglückende Aufgabe, den anderen mit seinen Schwächen nicht nur zu ertragen. Ja, der ist halt so, muss ich halt irgendwie damit leben, muss ich mich irgendwie arrangieren, weil wir sind nun mal in einer Gemeinde oder in einer Familie oder in einer Firma. Sondern es ist beglückend, wenn wir sie nicht nur ertragen, sondern lieben, wenn wir sie annehmen, wenn wir Zeit füreinander nehmen, Interesse wirklich für den anderen haben. Lernen zuzuhören, lernen zu verstehen und dann wirklich begreifen, wie kann ich denn den anderen helfen? Da muss man Zeit füreinander investieren, muss man zuhören. Es ist eine wundervolle und beglückende Aufgabe und ein authentisches Zeugnis, dem anderen die Sünden zu vergeben. Jene, von denen wir Unrecht erfahren, sollen durch uns die Liebe Jesu spüren. Also wenn wir jemand die Schuld vergeben, dann brauchen wir nicht nur sagen, ja, ist schon gut, oder vergeben. Dann können wir ihn spüren lassen, wir vergeben dir gern. Es macht mir Freude, dir zu vergeben, weil Christus mir vergeben hat, weil ich diese Liebe empfangen habe. Und ich vergebe dir, weil ich dich lieb habe. Und jetzt kommt das Schwierigste von allem, was vielleicht aber auch die beglückendste Sache von allem ist. Das ist, seine eigenen Sünder und Fehler zuzugeben. Das ist, selber um Vergebung zu bitten. Das kratzt am Stolz. Das bedeutet, sich zu erniedrigen. Aber wenn man die Sünde bekannt hat und wenn man sie losgeworden ist, Leute, es ist befreiend. Man muss es nicht mehr mit sich rumschleppen. Egal, zu wem man sich jetzt versündigt hat. Man ist befreit. Und stellt euch vor, dass diese Demut und diese Liebe unsere Ehen, unsere Familien, unsere Gemeinde durch und durch prägt. Stellt euch dieses gemeinsame Leben vor. Es wäre ein Wettlauf, wer geht das Wasser holen, wer darf die Füße der anderen waschen. Ja? Stellt euch vor, wir würden den Stolz ablegen. Ja, dieses Denken, was geht es mich an? Oder das können andere doch besser als ich. Da muss ich mich nicht bemühen. Oder darauf habe ich jetzt einfach keine Lust. Oder was auch immer wir für ein Denken haben, warum wir uns zurückziehen und nicht dem anderen dienen wollen. Nicht Dinge tun wollen, die nötig sind, getan zu werden. Das ist alles Stolz. Stellt euch vor, wir würden das ablegen, ganz und gar, und uns gerne erniedrigen. Wie würde die Liebe unter uns gestärkt sein? Wie würden die Bande unter uns unzerreißbar sein? Kein würde es ums Ansehen, ums Recht, um Gewinn gehen, sondern wir alle würden füreinander kämpfen, füreinander eintreten, füreinander da sein. Und wisst ihr, Gott sei Dank, es ist ja so. Es ist ja nicht so, dass wir hier alle uns immer nur mit solchen Gesichtern anschauen. Wir dürfen ja diese Liebe schon erfahren und ausleben. Halleluja, Gott sei Dank. Aber wir sollen es immer mehr machen. Darin wachsen. Uns nicht zufrieden geben mit irgendeinem Stand. Aber warum machen wir es eben dann nicht so komplett, so radikal, so immer? Warum denken wir immer noch so oft an uns, an unseren Stolz, und warum ist noch so vieles da, was uns hindert, uns so zu erniedrigen für den anderen? Wenn es doch uns so glücklich machen würde. Ich glaube, es ist so, weil wir gerade dann, wenn wir selber Unrecht erfahren oder wenn wir nicht beachtet werden oder verachtet werden, wenn wir uns verlassen oder schlecht behandelt fühlen oder auch wenn wir selbst Fehler begangen haben, die uns peinlich sind, weil gerade dann in diesen Momenten, und die sind nun mal sehr oft in unserem Leben, Erniedrigung für uns genauso unmöglich erscheint, wie für die Jünger damals diesen Sklavenjob zu tun. Also Jesus, ich gehe mit dir ja bis ans Kreuz, bis in den Tod, hat Petrus gesagt, aber das konnte er dann doch nicht machen. Gerade wenn ich selber Probleme habe, wenn ich schon unten bin, wenn ich schon erniedrigt bin, wenn ich von allen anderen erwarte, dass sie sich jetzt mal um mich zu kümmern haben, mir mal zu helfen haben, auf mich mal Rücksicht nehmen müssen, dann kann ich mir nicht vorstellen, mich noch mehr zu erniedrigen, noch mehr zu demütigen, jetzt in dieser Situation noch mal Verständnis für den anderen zu haben und ihm vielleicht zu helfen. Ich kann mich hier nicht demütigen. Es wäre völlig ungerecht, wäre unfair. Nun wisst ihr was, der Sohn Gottes konnte seinen Jüngern die Füße waschen. Auf dem Weg zum Kreuz, als die Jünger ihren Ego-Trip auslebten, erniedrigte er sich für sie. Und so zu lieben, das scheint uns unmöglich. Und wisst ihr was? Es ist auch unmöglich. Es liegt nicht in unserer Macht. Wir können Christus nicht aus eigener Kraft so nachfolgen. Christus muss unser Herz von Sünden reinigen und uns mit seiner Liebe füllen. Wir leben mit diesem Liebespuffer, der muss immer gefüllt sein. Der hat mir was Gutes getan, die sieht gut aus und so weiter. Und aus diesem Puffer kann ich leben, da kann ich auch liebevoll sein. Aber der ist halt sehr schnell aufgebraucht und dann geht es eben nicht mehr. Da muss das mal wieder was rein. Jesus füllt uns mit seiner unendlich großen Liebe, weil er uns unsere Schuld vergibt. Und damit müssen wir uns füllen lassen. Es reicht nicht aus, Jesus zum Vorbild zu nehmen. Wir müssen ihn als Retter annehmen. Wir müssen ganz auf ihn vertrauen. Wir müssen alles von ihm empfangen. Und so, wie wir uns täglich geistlich von ihm die Füße waschen lassen müssen, so müssen wir uns eben täglich auch vor Augen halten, was er uns sagt. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer, als der ihn gesandt hat. Wenn Jesus seine Stellung im Himmel verlassen hat, wenn er auf den Knien die schmutzigen Füße seiner Jünger wusch, wenn er für unsere Sünden bis ans Kreuz ging, dann sollten wir bereitwillig sein, jede Demütigung auf uns zu nehmen, um letztlich ihm zu dienen. Und wenn ihr dies wisst, glückselig werdet ihr sein, wenn ihr es tut. Amen.